Plötzlich ging die Türe auf und Christine stand mitten unter ihnen. Ihre Haare trieften, rot waren ihre Wangen und ihre Augen brannten noch dunkler als sonst in unheimlichem Feuer. Eine Teilnahme, deren Christine sonst nicht gewohnt war, empfing sie, und jeder wollte ihr erzählen, was man gedacht und gesagt und wie man Kummer um sie gehabt. Christine sah bald, was alles zu bedeuten hatte, und verbarg ihre innere Glut hinter spöttischen Worten, warf den Männern ihre übereilte Flucht vor, und wie keiner um ein arm Weib sich bekümmert und keiner sich umgesehen, was der Grüne mit ihr beginne. Da brach der Sturm der Neugierde aus, und jeder wollte zuerst wissen, was nun der Grüne mit ihr angefangen, und die Hintersten hoben sich hoch auf, um besser zu hören und die Frauen näher zu sehen, die dem Grünen so nahe gestanden. Sie sollte nichts sagen, meinte Christine zuerst, man hätt es nicht um sie verdient. Als Fremde sie übel geplaget im Tale, die Weiber ihr einen üblen Namen angehängt, die Männer sie allenthalben im Stiche gelassen. Und wenn sie nicht besser gesinnet wäre als alle, und wenn sie nicht mehr Mut als alle hätte, so wäre noch jetzt weder Trost noch Ausweg da. So redete Christine noch lange, warf harte Worte gegen die Weiber, die ihr nie hätten glauben wollen, dass der Bodensee größer sei als der Schlossteich, und je mehr man ihr anhielt, umso härter schien sie zu werden und stützte sich besonders darauf, dass, was sie zu sagen hätte, man ihr übel auslegen und, wenn die Sache gut käme, ihr keinen Dank haben werde. Käme sie aber übel, so lüde man ihr alle Schuld auf und die ganze Verantwortung. Als endlich die ganze Versammlung vor Christine wie auf Knien lag mit Bitten und Flehen und die Verwundeten laut aufschrien und anhielten, da schien Christine zu erweichen und begann zu erzählen, wie sie standgehalten und mit dem Grünen Abrede getroffen. Aber von dem Kusse sagte sie nichts. Nichts davon, wie er sie auf der Wange gebrannt und wie es ihr getoset im Gemüte. Aber sie erzählte, was sie seither gesinnet im verschlagenen Gemüte. Das Wichtigste sei, dass die Buchen nach Bärhegen geschafft würden. Seien die einmal oben, so könne man immer noch sehen, was man machen wolle. Die Hauptsache sei, dass bis dahin, so viel ihr bekannt, unter ihnen kein Kind werde geboren werden. Vielen lief es kalt den Rücken auf bei der Erzählung. Aber dass man dann noch immer sehen könne, was man machen wolle, das gefiel allen wohl.
Die Bauern hoffen also, dass sie den Teufel überlisten können. Das erste Neugeborene wird vom mutigen Pfarrer gleich nach der Geburt getauft. Die Bauern freuen sich, aber auf Christines Wange wächst ein schmerzender schwarzer Fleck. Als das nächste Kind geboren wird, wächst der Fleck zur schwarzen Spinne, und diese gebärt bei der Taufe des zweiten Kindes viele kleine schwarze Spinnen, die nun ausschwärmen und das Vieh töten. Große Not macht sich breit. Außerdem kommt noch der Zorn des Ritters über seine toten Rinder hinzu. Die Bauern beschließen darauf, den Teufel zu befriedigen. Eine Verschwörung gegen die nächste werdende Kindsmutter kommt unter Leitung Christines zustande. Gerade die Schwägerin Christines, die als eine der wenigen gegen den Pakt gestimmt hat, gebärt das nächste Kind, das dritte Kind. In einer Gewitternacht reißt Christine das Kind auf den Weg zur Taufe an sich und will es dem Teufel übergeben. Der Pfarrer aber hat Unheil gewittert, ist zum Treffpunkt geeilt und ein fürchterlicher Kampf entbrennt. Dabei schrumpft Christine zur Spinne zusammen, der Teufel aber flieht vor dem Weihwasser, das Kind wird gerettet und getauft. Danach stirbt es. Aber auch der Pfarrer, gezeichnet von schwarzen Flecken, findet den Tod. Jetzt wütet das Grauen im ganzen Tal. Die schwarze Spinne verschont keinen, auch nicht die Ritter. Das einzig bislang verschonte Haus ist das der Mutter des dritten Kindes. Diese wartet auf die Spinne und fasst einen Plan. Sie greift die Spinne und steckt sie in ein Loch im Balken, das sie kurz vor ihrem Ableben noch verschließen kann. Wie schon der Pfarrer stirbt auch sie. Ruhe und Leben kehren nun ins Tal zurück. Hier unterbricht der Großvater seine Erzählung. Es wird zum Essen gebeten, aber keiner hat jetzt noch Appetit. So erzählt der Großvater die Geschichte zu Ende. Die Bauern und die neu eingezogenen Ritter leben nun ein gottesfürchtiges und friedliches Leben. Gott hält seine Hand über das Tal und es wird wieder reich. Doch nach 400 Jahren kehren Hochmut und Gottlosigkeit erneut ein. Unheil kommt wieder von auswärts in das Tal. In das Haus mit der Spinne zieht eine Frau ein, die Ähnlichkeit mit Christine hat. Sie beherrscht ihren Sohn Christen, verheiratet ihn mit einer herrschsüchtigen Frau und lässt sowohl aus Eitelkeit als auch aus Angst ein neues Haus bauen, die Bediensteten bleiben im Alten. Diese sind sich selbst überlassen und werden immer übermütiger und gottloser. Am heiligen Abend treibt es ein fremder Knecht besonders schlimm und lässt die Spinne schließlich mitten in einer gotteslästerlichen Orgie frei. Die Raserei der Spinne beginnt aufs Neue. Der unschuldige Christen, der dem Wüten der Spinne zusammen mit seinen Kindern entkommen ist, wird von den Dorfbewohnern zum Schuldigen erhoben. In einer dramatischen Aktion fängt er die Spinne wieder ein, bevor auch er stirbt. Die Dorfbewohner erkennen ihr Unrecht und Gottes Furcht kehrt wieder in das Tal ein. Seitdem, so beendet der Großvater seine Geschichte, werde der alte Balken in jedes neue Haus eingebaut, um als Mahnung zu dienen. Die Kindstaufe findet einen friedlichen Ausklang.